So, lass uns anfangen, sonst kommen wir wieder nicht, der Potte hier. Ihr hört,
warte mal, nee. Das war jetzt nicht gut, ja, das musst du nochmal machen.
Meinst du? Ihr hört Sex on the Beach. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt, dem Podcast über Serien und so. Und bevor sich Erik wieder aufregt und fragt, was und so ist, hallo Erik.
Ja, ich mich jetzt mal auf. Ja, hallo.
Werde ich es nicht verraten. Und so sind die Zwischendinge, die zwischen den Bewertungen der Serien kommen. Ah. Mit dabei, ihr werdet es kaum glauben, natürlich auch der Alex. Hallo Alex.
Ja, hallo.
Er hat es geschafft, aus dem dunklen Katakomben irgendwo aufzutauchen. Und unsere liebreizendes eigentliche Sonnenlicht dieses Podcastes, die Anmarie. Hey. Habe ich das nicht nett
hallo
gesagt?
Aber Sex und Mädchen sind noch passiert.
Ja und? Ein Junge, ein Mädchen und die zwei Schwulen. Ach, egal. Ich weiß nicht, was du mit den Vieren, ob du zwei oder vier, ist doch Sex on the Beach immer noch okay, aber muss ja auch nicht sein. Wir haben drei Serien rausgesucht. The Deuce, What Would Diplo Do und The Sinner. Wobei ich zu allem, was zu sagen habe, wie immer, aber wir kennen das ja nicht anders. Und ich habe zwischen, also bei Sonstiges, glaube ich, da nochmal noch einen Nachtrag. Ich habe nämlich in der Zeit in unserer, wie hieß es nochmal, Alex, kreativen Sommerpause, in dem Sommerloch, wie auch immer, auch noch ein paar andere Sachen abseits geguckt und habe ja ein gewisses Faible für französische Filme, Musik eher nicht, also Musik mal außen vor gelassen, aber französische Serien und es gibt eine, die ich ganz gerne mal immer gucke, Candice Renoir und da ist jetzt die dritte und kommt glaube ich demnächst die vierte oder ist die vierte schon draußen, jedenfalls die dritte Staffel habe ich gesehen, da werde ich nochmal ganz kurz drüber reden, weil gute Serien kann man auch mal so empfehlen und wie gesagt hier dieses Banausen-Team, da hat man es manchmal schwer so Qualitätsfernsehen an den Mann zu bringen. Ich würde aber sagen,
gut,
wir fangen.
Dass du schon mal angeteasert hast.
Genau. Ich würde sagen, wir fangen mit einer Sache an, die ich, da war ich ganz überrascht, die hatte ich plötzlich in der Timeline drin, da wurden irgendwelche Awards vergeben und das ist mir komplett an mir vorbeigegangen, was ein bisschen schade ist, ne, Anne-Marie? Worum geht's?
Ach, Daniel, du wirst alt.
Das sowieso. Ich werde jedes Jahr älter.
Aber das ist eine gute Überleitung, denn die Emmys wurden jetzt vor zwei Tagen, also der 19.09., wurden die Emmys wieder in L.A. Verliehen und ist ja in Deutschland immer der Nacht von Sonntag auf Monat und von Sonntag auf Montag und das ist bei mir ja auch so eine Tradition, ich mache ja Oscar, Globe und Emmys, dass wir den Montag dann meist reinnehmen und so für Nachmittag vielleicht irgendeinen Termin leg oder nach und ich schaue das immer und also ich merke dann jetzt doch von Jahr zu Jahr, je älter man wird, desto anstrengender wird es, nach entweder wieder aufzustehen oder wach zu bleiben und dann vor allem, also Emmys gehen ja bis 5, Oscars gehen ja bis 6, dann so lange wach zu bleiben. Also selbst wenn man, waren jetzt zu zweit, manchmal hat man Oscars in eine größere Gruppe, aber also es war schon sehr beschwerlich, da hier bis 5 Uhr zu halten.
Aber du hast tapfer so durchgehalten,
ne? Ja, klar. Also
dann, muss sein.
Man hat dann so ein Tief und dann zum Ende hin kommen ja dann nochmal die wichtigen Kategorien, also die Drama-Kategorie und Comedy wird da ja irgendwie nicht so sehr geschätzt, kommt ja schon über eine Stunde vorher, die drei großen. Ja, genau, und dann geht das wieder und dann hast du ja auch ein Ende vor Augen und dann nur noch Fernseher aus, Klingel ausstellen und ins Bett, aber so viel dazu.
Gab es eine Überraschung für dich irgendwas, wo du sagst, damit hättest du es nicht gerechnet?
Also Überraschung jetzt nicht konkret, weil viele gewonnen haben tatsächlich, über die ich mich gefreut habe. Also wir können ja ganz kurz so ein bisschen im Drama-Bereich hat ja The Handmaid's Tale super abgeschnitten, diese Buchverfilmung von 85.
Kurze Frage, hast du es zu Ende geguckt? Weil ich
ja.
Ja, und lohnt sich? Also ich meine, er hat jetzt gewonnen, aber...
lohnt sich.
Also, okay, ja. Sagt Erik, warum?
Ich habe es auch geguckt, ich fand es sehr, sehr gut.
Aber ich muss tatsächlich sagen, also sind ja 10 Folgen, glaube ich, und die erste Hälfte der Staffel hat mir noch wirklich, also das ist wirklich auch, das mir richtig aufgefallen ist, hat mir besser gefallen, also auch von der Story her und wie weit sie es ausgeweitet haben. Also zwar immer noch eine großartige Serie und freue mich auf die zweite Staffel und das ist ganz wunderbar und kann das jedem empfehlen und es macht einem auch immer noch verdammt viel Angst, wenn man die Parallelen zur Jetztzeit sieht. Aber ich fand halt irgendwie der erste Teil der Staffel, da war ich, wie sagt man, das hooked, also da war ich mehr voll dabei. dabei als dann beim zweiten Teil, aber ja, trotzdem verdient gewonnen als beste Dramaserie und auch Elizabeth Moss, die ja die Hauptrolle spielt, den bekannt vielleicht noch als Peggy von Mad Men, die hat auch den Preis als beste Darstellerin gewonnen.
Auch. Supporting Actress so, auch,
Endowed. Genau, da hat der Endowed, die ja schon ganz fantastisch in Leftovers war, die drei Staffeln, bei hier für Handmaid's Tale, und die hat auch gewonnen und war auch vollkommen verdient und die hat auch eine sehr emotionale Rede noch gehalten, weil die wirklich, also meinem Empfinden nach hat man ihr echt abgenommen, dass sie total überrascht war und die hat auch nur geheult und sich bedankt und war halt total in Schock und das sind ja immer so die schönsten, weil emotionalsten und ehrlichsten Sachen.
Hast du es live geguckt?
Oder? Nee, doch, ja. Hat sie ja gesagt.
Ja?
Ja. Bis um 5 Uhr.
Ja, ich wusste, hat nicht zugehört am Anfang.
Nee, und ansonsten Comedy-Bereich hat schon wieder Veep gewonnen, wie schon die letzten, weiß ich nicht wie viele Jahre und schon wieder, aber natürlich auch verdient Julia Louis-Dreyfus in ihrer Hauptrolle.
Aber ist das nicht vielleicht politisch motiviert auch gerade momentan so ein bisschen, weil sie die einzigen sind, die so in diesem Bereich halt politisch tief sind, wenn man da tief sein kann bei sowas?
Ja, klar, aber da gibt es ja durchaus auch noch viele andere Serien. Also wenn man jetzt gerade im Comedy-Bereich war ja auch Blackish nominiert, was ja auch super politisch ist. Oder auch Atlanta ist ja auch, oder Master of None, also eigentlich so lange Modern Family nicht mehr gewinnt. Ja, vielleicht, aber ja, also kann ich nicht sagen. Weiß nicht, wie viel da wirklich Politik dahinter steckt. Dieses ganze Nominierungs- und dann Wahlverfahren ist ja sowieso alles so ein bisschen, da glaubt ja keiner mehr, dass die Leute das wirklich alles gucken, die auch dafür abstimmen. Und ja, kann ich dir nicht sagen. Aber ja, wie gesagt, auch hier vollkommen verdient, auch wenn ich persönlich mit Bibi ja nie richtig warm geworden bin. Und ansonsten für mich nur erwähnenswert war noch das Big Little Lies, war unter der Kategorie Miniserie oder Limited Serie nominiert. Die haben eben da gewonnen als beste Limited Serie und Nicole Kidman hat auch als beste Hauptdarstellerin gewonnen und Alexander Skarsgård als bester Nebendarsteller. Und da würde ich vielleicht kurz zu Big Little Lies, weil es war ja auch eine Serie, die wir mal besprochen haben und die hatte ich jetzt auch im Sommer in meinem Urlaub, es waren ja nur 7 oder 8 Folgen, glaube ich, habe ich mir auch bis zum Schluss angeguckt und das ist wirklich auch eine wunderbare Serie. Also die Hauptdarstellerin, der ist ja neben Nicole Kidman noch Reese Witherspoon mit dabei und Zoe Kravitz und Laura Dern und die hat auch gewonnen, übrigens Laura Dern auch als Nebendarstellerin, also Big Little Lies hat total abgeräumt und meiner Meinung nach vollkommen zu Recht. Also das so muss eine gute Serie mit einem guten Geheimnis, was dann aber irgendwann gefühlt für den Zuschauer im Hintergrund gerät, weil du die Figuren so spannend findest und die haben alle noch selbst einen super Background, die agieren auch immer noch mit anderen, also sie sind nicht nur auf ihre Gruppe angewiesen, hat einen super Soundtrack gehabt, ganz tolle Bilder, ist natürlich, also es ist jetzt kein Breaking Bad oder Game of Thrones meinetwegen, aber ganz wunderbare Serienunterhaltung, wird ja jetzt schon länger gemunkelt, ob es eine zweite Staffel gibt, viele sagen nein, das reicht als Miniserie und das Geheimnis und wäre jetzt ab aus Sodom, wenn man sich da was Neues überlegt, aber ich finde, man bräuchte da kein großes Geheimnis, ich würde mir die Ladies alle gerne nochmal in 5, 6, 7 Folgen anschauen, wie sie einfach da ihr, also es geht ja um eine Gruppe von befreundeten oder bekannten Müttern, deren Kinder alle gerade in die Schule kommen und das würde ich mir auch so sofort, wenn da ein gutes Drehbuch dahinter steht, wenn da Geschichten, es muss wie gesagt kein großes Geheimnis sein, wenn das dahinter steht, wäre ich sofort dabei. Also es hat mir richtig gefesselt und hat mir richtig gut gefallen. Nochmal unbedingte Empfehlung an Big Little Lies. Und das letzte...
Darf ich nochmal ganz kurz fragen, habe ich da... Ja? War das jetzt eine Big Little Lies eine abgeschlossene Miniserie? Oder?
Ja, na eigentlich kam es ja als Miniserie, aber jetzt wird halt so ein bisschen... ich glaube auch der Macher hatte im Zuge der Emmys so gesagt, also er war vollkommen offen für eine zweite Staffel oder würde es freuen. Also ich glaube ausgeschlossen ist es nicht, aber offiziell ist da auf keinen Fall auch noch nichts, weil natürlich, du musst natürlich den Cast auch wieder zusammenkriegen. Mhm. Und es war halt so toll, als die dann nochmal auf der Bühne waren und gewonnen haben, haben die halt nochmal gesagt, ja, das ist so, also die Hauptdarstellerin, ich weiß nicht, ob das Louis Witherspoon war, dass das auch so ein bisschen aus der Not heraus, dass sie sich auch so auf die Rollen gestürzt haben und so darüber gefreut haben, weil sie eben es zurzeit, also die sind alle über 40, es gar nicht so leicht echt harten, tolle Charakterrollen fürs Kino zu bekommen. Deshalb sind die jetzt auch zum Fernsehen gegangen.
Also das hatten so, die so gesagt? Also relativ offen im Prinzip?
Ja, ja, also ich habe auf jeden Fall, also den Wortlaut kenne ich jetzt nicht mehr, aber was ich von dem kurzen Zweiteiler, den sie da noch gesagt hat, dass sie sich halt so über die Rollen gefreut haben, dass da was Tolles für sie geschrieben wurde. Und natürlich auch ganz wichtig in der Serie wird auch das Thema häusliche Gewalt aufgegriffen, teilweise auch sehr explizit und in unschönen, aber wichtigen Bildern. Also die Serie steckt wirklich voller interessanter, wichtiger, unterhaltender Punkte und ja, also der glaube bei Sky, Garfield oder Kino, kann ich nur empfehlen. Und toller Soundtrack halt, also ein tolles Intro. Also es geht ein bisschen länger, das Intro, und bin ja neige dann dazu, gerne mal zu skippen. Und das habe ich mir auch immer angeguckt. Naja, das ist dann nur...
Ja, ich kenne das auch. Vor allem, wenn man dann schon timet bei diesen Serien, wenn man weiß, okay, das ist das letzte Bild, dieses Vorspanns, und du spulst dann so vor, genau, und dann machst du einen Klick und dann, es geht los.
Ja, nee, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann nur noch eine Sache, wie gesagt, die volle Liste könnt ihr über im Internet sehen, die muss ich euch vorlesen, was mir redenmäßig sehr gut gefallen, überhaupt, dass sie gewonnen haben. Master of None ist ja eine von mir auch geliebte Netflix-Serie.
Du hast doch die zweite Staffel noch gar nicht gesehen.
Doch, habe ich auch in meinem Urlaub geguckt. Das habe ich gar nicht erwähnt, weil wir eben Kreativpause hatten. Ja.
Na und, du hast Fringe nicht zu Ende geguckt.
Genau, Daniel. genau, also ich habe sowieso die zweite Staffel Master of None schon gesehen, kann die jedem empfehlen. Und die waren auch fürs Drehbuch, für die Folge Thanksgiving nominiert und haben auch gewonnen. Und da hat nicht nur Aziz Ansari, also unser Hauptdarsteller, geschrieben, sondern auch Lena White, die beste Freundin von Aziz Ansari, also Death in Master of None, spielt. Und sie hat dann auch die Rede gehalten und die war wirklich, also, ach, sowas Schönes, so, wenn halt, wofür sie steht und was ihr diese Folge bedeutet hat. Also es geht kurz darum, die beiden sind eben in der Serie best Freunde. Er hat indische Eltern und sie ganz normale amerikanische, und im Thanksgiving, und seine Familie macht sich da nicht viel draus, deshalb ist er seit Kindertagen schon immer bei ihr mit, in ihrem Haushalt, mit ihrer Mutter und ihrer Großmutter, und wir sehen eben immer kurze Ausschnitte oder ja, sehen aus den heranwachsenden Jahren, und man bekommt eben schon mit, ja okay, also sie ist nicht, sie will sich nicht anziehen wie alle anderen Mädchen, also dass sie ein bisschen anders ist, und es geht halt so weit, dass wir dann irgendwann ihr Coming-out ihrer Familie gegenüber erleben und man sie jetzt erstmal eine Freundin mitbringt. Und das ist halt total grundehrlich und liebevoll und nachvollziehbar gestaltet und man fiebert quasi mit. Und dafür haben sie jetzt eben den Emmy bekommen, und da hat sie eben das nochmal so ein bisschen zusammengefasst und was es heißt, in unserer Gesellschaft stark zu sein und dass sie ihre LGBTIQ Community sieht und dass es ihre Superkräfte sind, womit sie jeden Tag durch den Tag gehen müssen, und ja, genau. Also das hat mir auch noch sehr gut gefallen, und es war eben noch so, dass Lena White, also sie ist Afroamerikanerin und sie ist die erste schwarze Frau, die ein Emmy für diese Kategorie gewonnen hat, was irgendwie super strange ist, aber ja, genau, das kam noch so mit dazu, und deshalb war das alles sehr schön, und ja, also in allem haben mir die Emmy sehr gut gefallen, es haben sehr viele Leute gewonnen, wo ich wollte, dass sie gewinnen, also zum Beispiel Donald Glover, den wir ja von Community kennen, der ja seine Comedy-Serie Denta hat, der hat auch als bester Comedy-Darsteller gewonnen. Also yay. Und ja, das war's dazu.
Erik, du wolltest was sagen?
Nee. Hat sich erledigt.
Hat sich weggeräuspert.
Gut, hat sich dann erledigt. Gebe ich mal. Ich wollte nur sagen, sie hat sich gefreut, dass so viele gewonnen haben. Ich sage, es haben mindestens so viele gewonnen, wie es Kategorien gab. Ja.
Das ist ja unfair. Ja.
War nur ein dummer Kommentar. Ja. Ich wollte mir den eigentlich dann doch sparen.
Hast du mir doch noch rausgedrückt.
Klar, kennen wir nix.
Na gut, dann kommen wir zur ersten Serie, die planmäßig im Team tatsächlich jeder geschaut hat. Und diesmal sind wir da auch sehr punktekontrovers. Ein wenig... variiert die ganze Sache. Die Rede ist von The Deuce, in der Hauptrolle spielt, wie hieß der nochmal, Franco irgendwas? James Franco. Ja, mit Namen und so habe ich es immer nicht so richtig. Mittlerweile sogar.
Der Mann, der hat sich schon mal einen Arm abgesägt.
Bitte. Echt? Spoiler. Und wieder angenäht oder was?
In einem Film. Was mit dem Taschenmesser. Mit
einem Taschenmesser. Ach, hier war das nicht ja dieser, wie hieß das denn? Dieser Felsgrotte da, der haben wir
vielleicht ausgenommen. Nenn nicht den Namen von ihm.
Wie ist denn der Film?
127 aus.
Achso. Ah, der auch mitgespielt, wusste ich gar nicht, siehst du? Man lernt nie aus. Ich kenne den nur noch aus.
Es gab nur einen Darsteller.
Der war der Hauptdarsteller.
Ja, aber ich habe den Film ja nicht gesehen. Ich hätte ihn noch nicht zugeordnet. Für mich ist ja immer bloß hier der, wie hieß er nochmal, keine Ahnung, aus der Stephen King-Verfilmung 11-22-63, das Attentat.
Aber immer, die Serie ist doch noch nicht alt.
Nee, die ist nicht alt, aber die ist bei mir deshalb so in Erinnerung noch, weil ich sie erst vor kurzem wieder versucht habe, nochmal zu Ende zu schauen.
Ja, ist immer noch versucht. Der aus Pineapple Express.
Pineapple, genau, ja.
Na gut, oder
das
Alex.
Das ist das Ende.
Ich übergebe
also
das Mikro.
Ich kenne ihn ja ganz kurz.
Also oh, jetzt.
So an noch
bestimmt schon persönlich getroffen, die Annemarie, oder?
Nee.
Bei irgendeiner Filmpremiere, nee?
Nee, vielleicht ist er vorbeigegangen. Ich nee, keine Ahnung.
Der wird wohl nicht an euch beiden vorbeigehen. Also das kann ich mir auch nicht denken. Also ein Selfie ist doch da mindestens drin, oder?
Ja, ist jetzt aber nicht so. Wie auch immer.
Ach so, hat man noch Befindlichkeiten oder was?
Na, warte, jetzt andere, komm, lass knacken.
Ja, was ich nur ganz kurz sagen wollte, James Franco, wenn wir schon dabei sind, Herr, wir ihn kennen, auch nochmal eine Empfehlung. Ich kenne ihn ja aus der 90er-Serie, Anfang 2000er, Freaks and Geeks, lief damals in Deutschland unter Voll daneben, voll im Leben, die Serie von Paul Feig. Und da war er natürlich der Herzens- oder der Mädchenschwarm Daniel Desario. Und das ist halt eine ganz fantastische Coming-of-Age-Serie, die eben die Freaks und die Geeks einer Highschool in, ich glaube, Anfang der 80er Jahre behandelt. Es sind ganz viele Jason Segels dabei, Seth Rogen, Linda Cardinelli. Wenn die Serie euch mal irgendwo begegnet, ich glaube, die gab es letztens noch auf Netflix, suchtet die auf jeden Fall. Es gab nur eine Staffel, ich glaube 17, 18 Folgen und ja, daher kenne ich ihn.
Aber hast du es vor kurzem erst nochmal gesehen oder ist das schon länger her? Nur mal interessenhalber.
Ist schon länger her.
Okay, also mit dem Abstand der kindlichen Naivität war die gut.
Nein, das ist, google die mal. Also
kann nur gut sein, wenn es ja nur, meistens so bei den Serien, wo es nur eine Staffel gibt, weil die war so gut, da haben sie gesagt.
Ja,
lieber aufhören.
Liebling, aber genau. Keiner hat geguckt.
Aufhören, wenn es am schönsten ist.
Ja, guck mal, ist jetzt.
Ja, oh. Genau, aber jetzt.
Du drückst ein bisschen auf die Tube heute, oder was?
Nee, aber.
Muss ins Bett, hä?
Das nicht, ja. Aber es hat jetzt auch keinen richtig interessiert. So.
Also die Serie fand ich jetzt rückblickend sehr viel besser als die, die hier kommt. Aber ja, anderes Thema.
Gut.
Also anderes Serienthema.
Ja. The Deuce. genau. Also bei The Deuce versetzt uns der Filmemacher zurück in die wilden 70er Jahre in das schöne New York. Und wir lernen, wie wir schon jetzt sehr mitbekommen haben, den James Franco kennen, der sich in der Serie natürlich anders nennt. Ich gucke gerade mal, oh Gott, das wäre ein Frankie. Der ist Mr. Frankie. Und
Vincent und Frankie, aber ne, davon mal abgesehen.
Ja, da wollte ich ja gerade sagen, ich wollte Spannung aufbauen.
Ach so.
Das hast du mir alles erzählt.
Versaut.
Und wir kriegen am Anfang gar nicht so richtig mit, aber oder nicht so richtig mit, dass er eigentlich einen Zwillingsbruder auch hat. Und das heißt, der James Franco kriegt wahrscheinlich doppeltes Gehalt, weil er zwei Rollen spielt. Also einmal den Frankie und einmal den Vincent. So. Und der Frankie ist eigentlich so unser Hauptdarsteller. Der ist hat eine Familie, hat zwei Kinder, eine Frau, die, wo es aber auch nicht so gut läuft. Also er wird dann, die Frau geht anscheinend auch dann gerne mal fremd und die Mutter von der Frau muss dann auf die Kinder aufpassen. Passen, alles nicht so cool. Er arbeitet sich auf gut Deutsch gesagt den Arsch ab. Jeden Tag steht er in der Bar als Barkeeper und arbeitet da halt für die Familie. Und seine Frau ist halt so ein bisschen, ja, so geht abends noch weg und trifft sich mit anderen Männern und ist halt nicht so die brave Ehefrau, die dann zu Hause sitzt und auf die Kinder aufpasst. Und das gefällt ihm alles nicht und er versucht dann halt auch noch das irgendwie zu retten, seine Ehe, geht aber nach hinten los und verliert dadurch dann auch seinen Hauptjob, sage ich mal, in der Bar und kriegt dann irgendwie einen neuen Job in einer asiatischen Bar, die überhaupt nicht läuft und es kommt so ein bisschen raus, dass er so halt ein sehr guter Barkeeper ist. Also er weiß immer so richtig, was abgeht auf der Straße. Er kennt sehr, sehr viele Leute auf dieser Straße. Also The Deuce ist halt so ein Straßen- oder so ein Stadtgebiet oder Stadtteil in New York, also so eine Straße, wahrscheinlich eine langgezogene Straße, die halt bei den Anwohnern The Deuce genannt wird, daher auch der Name der Serie. Und da ist er halt so ein fester Bestandteil von dieser Straße. Man kennt ihn, man, sag ich mal jetzt, akzeptiert ihn als Frankie. Und dann nimmt er halt, wie gesagt, den neuen Job an in so einer asiatischen Bar, wo er halt versuchen soll, die Bar wieder auf Vordermann zu bringen, halt ein bisschen mehr Geschäft reinzukriegen. Das kriegt er dann auch relativ gut hin. Er hat dann so eine ganz pfiffige Idee und steckt seine Bar, seine Bedienungen in so, wie nennt man das? Nicht Badeanzüge, aber ganz enge Bodies, sag ich mal, so ganz enge Bodies. Und da fahren natürlich die Jungs und die Männer ganz, ganz drauf ab. Und,
wobei da ganz kurz da eigentlich nur noch so ein Püschel fehlt und dann wäre das die Arbeitskleidung der Bunnies der Playboy-Farm. Ne?
Ja, richtig. Also eigentlich relativ, also ist nicht irgendwie anrüchig, aber doch auch figurbetont.
Mal an, Marie, ob das alles so.
Oh mein Gott, ist halt wie es ist. Genau, und das ist so der Frankie und sein Zwillingsbruder, der ihm wie sind eineiige Zwillinge, hat auch diesen, also halt, wie es halt in den 70ern wahrscheinlich so war, hatte einen schönen Oberlippenschnauzbart, und das haben auch beide und sehen sich dann wirklich beide zum Wechseln ähnlich. Haben sie dann wieder am Anfang gelöst mit einer Wunde am Kopf, dass man weiß, wer ist, dass der Zuschauer dann nicht verwirrt ist. Auf jeden Fall, sein Zwillingsbruder hat, ja, es ist dann so, ja, ein bisschen der Spielertyp, das heißt, der wettet gerne auf Spiele, auf Boxen, auf Baseball, was auch immer, und verliert dann natürlich viel Geld und steht in der Kreide bei manchen Buchmachern und bei manchen zwielichtigen Engine, und da muss halt der Frankie, sein guter Bruder, dann auch wieder einspringen und ihn auszahlen und so weiter und so fort. Also da gibt es so ein bisschen einen Twist, aber anscheinend also überhaupt kein so richtiges Problem, also der macht es dann gerne und hilft seinem Bruder und alles cool. Wie gesagt, er ist so einer der Hauptakteure ist halt so der Barkeeper und hat immer so pfiffige Ideen, Bars und Etablissements nach vorne zu bringen. Und ein ganz großer anderer Handelsstrang ist halt ganze Prostitution auf der Straße oder zu der Zeit. Also muss anscheinend krass abgegangen sein, dass halt die ganzen Zuhälter, die wirklich, also keiner von uns ist ja so alt, dass er das weiß, aber so wie es halt dargestellt wird, ist es schon ziemlich, ziemlich cool und auch zum Teil lustig, ne? Weil dieses wirklich überzogen ist, vielleicht war es auch so gewesen, aber für mich scheint es ein bisschen überzogen zu sein, dass wirklich die Jungs, wie man es halt sich aber vorstellt, so richtig.
Also genau das gleiche habe ich nämlich auch gefragt. Also weil das wirkt schon etwas sehr übertrieben. Auf der einen Seite, wie gesagt, an jeder Ecke wird mit Drogen gedealt, an jeder Ecke stehen die Prostituierten. Die sagen zwar, glaube ich, auch irgendwo, dass die in diesem Hell's Kitchen, diesem Viertel sind, was so quasi das schlimmste Viertel von New York war, bis quasi die ganzen Hippies eingezogen sind und das sind heute mittlerweile die Grundstückspreise, da mächtig angezogen sind. Aber es wirkt schon sehr überspitzt und es würde mich echt interessieren, ob es zu dieser Zeit in den 70ern dort wirklich so abging, also dass da wirklich erstens die Straßen extrem dreckig, wie gesagt, die Prostituierten quasi an jeder Ecke und Drogen bekamst du in jeder Bar und jeder, also auch ganz so klassisch Stereotyp, jeder Schwarze war quasi Zuhälter und alle Mädels waren dann irgendwie weiß, bis auf ein paar dicke Mamas, also die dunkelhäutig waren. Also das ist schon und auch die jungen Mädels, die da gerade in New York ankommen, also wirklich, sagen wir mal 20 oder irgendwas oder 21, um es mit amerikanischen Verhältnissen hinzukriegen. Und dann kommt dann so ein na gut, für unsere Augen zwielichtiger Typ an, lädt sie zum Essen ein und quasi in der nächsten Runde schafft sie für ihn an. Also das.
Ja, vielleicht ein bisschen überzogen. Ich weiß es nicht, vielleicht war es ja wirklich so, man weiß es einfach nicht. Aber es ist mit Sicherheit ein bisschen überzogen. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es ganz amüsant überzogen. Also es ist nicht so, dass man sich jetzt da irgendwie fremdschämt oder irgendwas. Es ist amüsant gemacht. Also darf man es wahrscheinlich auch nicht so ernst nehmen, alles. Auf jeden Fall sind die Zuhälter, wie du schon gesagt hast, alles Schwarze und die sind schon sehr lustig angezogen und dann mit diesem typischen Zuhälter-Gehstock dann auch noch unterwegs und halt all diese 70er Afro-Frisuren und so weiter und so fort, also schon witzig gemacht und dann halt diese ganzen großen Straßenkreuzer da, diese Ami-Karren am Start und wie gesagt, das ist so ein bisschen der zweite Strang, das ist halt dann diese Prostitutionsgeschichte und dann gibt es halt auch dann eine Prostituierte, die halt ohne Zuhälter dann auf der Straße steht und arbeitet und die halt so ein bisschen Ja, hat auch einen Sohn, der halt bei der Mama von ihr wohnt und ist halt auch so ein bisschen dann hin und her gerissen. Ja, sie geht dann anschaffen und muss irgendwie Geld reinbringen und dann hat sie aber doch irgendwie ein Kind zu Hause oder bei der Oma und ja, ist halt dann doch ein bisschen nicht alles schön für sie, sag ich mal, weil sie muss es irgendwie machen, um Geld reinzukriegen. Und dann macht es aber halt ohne Zuhälter und wird dann immer auch bedroht und ja, attackiert, warum sie das macht. Und da war das mal eigentlich nur jede Minute, dass sie irgendwie vermöbelt wird von irgendjemandem, weil sie es halt ohne Zuhälter macht. Denk mal, da wird auch noch ein bisschen was ja, passieren mit dieser Frau. Ja, und das sind halt so ein bisschen die zwei Hauptstränge. Also wie gesagt, dieser Franco, der halt da dieses Bargeschäft hochzieht und dann halt die Prostituierten und das Leben der Prostituierten und ja, und dann parallel gibt es dann halt noch die Polizei, sage ich mal, die halt auch komplett wegguckt, ne, und alibimäßig dann immer da Kontrollen macht und aber jetzt nicht wirklich irgendwie was durchzieht oder die irgendwie wegsperrt, weil das ist halt, ja, zu der Zeit wahrscheinlich auch verboten, die Prostitution, aber es wird halt nicht wirklich gelebt, es wird einfach alles akzeptiert und toleriert und ja, wie du schon gesagt hast, Drogenverkauf auf der Straße und Prostitution und dann, es wird halt schon zum Teil sehr drastisch dargestellt, dass irgendwie ein Telefon Zellen dann da rumgemacht wird auf der hellen, bei Tageslicht auf der Straße und es stört irgendwie keinen und es ist schon ein bisschen arg überzogen. Nichtsdestotrotz komme ich mal zu meinem Fazit. Ich habe jetzt zwei Folgen gesehen, läuft ja momentan auf Sky jeden Montag. Zwei Folgen habe ich gesehen. Ich finde es eigentlich ganz amüsant. Also wie gesagt, man muss ein bisschen drüber hinwegschauen und das will ich nicht so ernst nehmen und so ein bisschen auch auf der lustigen Art und Weise. Genau, nicht so ernst nehmen alles, aber im Prinzip irgendwie hat es mir doch angetan, die ganze Sache, weil ich es einfach so witzig finde, mal so in die 70er Jahre einzutauchen und die ganzen Gestalten anzugucken. Und ich habe schon nicht gesagt, aber ich finde den James Franco als Schauspieler eigentlich ziemlich cool. Ich fand ihn auch in diesem Pineapple-Ding ganz, ganz cool. Also der irgendwie gefällt mir der als Schauspieler, der hat irgendwie eine coole Art an sich und in der Serie an sich spielt er auch eigentlich wie so eine coole Socke, der irgendwie immer wieder auf die Füße fällt und irgendwie eine Idee hat, irgendwas anzustellen, was zu machen. Und das wird in der zweiten Folge dann auch noch ein bisschen, gibt es noch was Neues, was er dann irgendwie anstellen will oder machen will. Ja, und ihn finde ich eigentlich einen ziemlich coolen Hauptdarsteller. Deswegen, der trägt für mich eigentlich auch die Serie. Das heißt, wenn es ihn nicht gegeben hätte oder wenn es ihn nicht geben würde, dann finde ich es auch ein bisschen langweilig. Aber ihn als Hauptdarsteller finde ich eigentlich ganz cool. Und deswegen finde ich die Serie an sich ist jetzt keine 10 für mich, aber es ist eine Serie, wo ich auf jeden Fall bei der zweiten Folge eingeschaltet habe und die mich jetzt auch ja, doch interessiert und gucken will, wie es weitergeht. Also ich bräuchte auch nicht unbedingt dieses Pornogeschäft, was da jetzt irgendwie hochgezogen wird, bräuchte ich auch nicht unbedingt da drin. Ich bräuchte auch nicht unbedingt die Prostituierten. Mir wird auch irgendwie der James Franco ausreichen mit seiner Bar-Sache. Aber alles in allem finde ich es eigentlich eine ganz unterhaltsame Geschichte und einfach der Aspekt diese 70er Jahre, das gefällt mir ganz gut. Auch so mit der Musik und mit dem ganzen Szenenbild finde ich ganz, ganz unterhaltsam und ganz cool.
Aber das ist zum Beispiel interessant, weil ich hatte ja gerade schon mal gesagt, dass ich kurz vorher, so ein paar Tage vorher bei dieser Stephen King-Verfilmung von dem, also das Attentat nochmal reingeschaut hatte und da hat er den auch die Hauptrolle gespielt und das war ja zeitlich, also was war es, 66 war das Attentat von John F. Kennedy? Nee, 63, oder? 66, 63? Na egal, jedenfalls ungefähr in der Zeit, in den 70ern, die dort auch wieder gespiegelt wird, also so vom Typus her, war er das Gleiche und das hat mich bei der Serie jetzt zum Beispiel, The Deuce, ein wenig gestört. Unabhängig davon, dass für mich dort nichts war, wo ich sage, jetzt vom roten Faden, vom Aufbau der Geschichte her, die mich irgendwie gereizt hätte. Also dieses ganze Setting, wie du schon sagtest, sah authentisch aus, es sah gut aus, es hat sich echt angefühlt, wenn auch hier und da überspitzt, aber wenn man sich allein die Mode dieser Zeit anschaut, die sieht auch heute noch ein bisschen überspitzt aus. Das hat also passt in diese Zeit komplett rein und auch so dieses Flair der Serie, dieses, auf der einen Seite, wie gesagt, so Nachtgeschäft in allen seinen Facetten, dann die Zuhälter, wo man sich immer fragt, warum machen die Mädels das überhaupt? Und dann kriegt man halt auch schon im Piloten mit, dass da eigentlich niemand mit Samthandschuhen angefasst wird und dann gleichzeitig aber auch so ein Einblick so in die Klientel, die dort, sagen wir mal, die Damen in Anspruch nimmt, wie vom der einige, der gerade hier Geburtstag hat, Birthday Boy, bis zu so einem alten Herrn, der einfach nur ein bisschen Gesellschaft sucht und alles in dieser Richtung. Also das ist schon vom Grundniveau der Serie wirklich gut gemacht. Schöne Bilder, eine plausible Geschichte und trotzdem hat es mich irgendwie leider irgendwie nicht abgeholt. Ich fand, also ich will jetzt gar nicht unbedingt wissen, wie, sag mal, Franco sich da rausarbeitet, wieder, sagen wir mal, Oberhand gewinnt oder halt, was es dann mit dieser anderen Dame auf sich hat, die dann noch dieses Kind im Hintergrund hat oder auch die eine College-Studentin da, die, weiß nicht, ob die ihr Studium geschmissen hat oder ob sie da einfach mit dem anbanden will. Also das ist alles so, ja, ich weiß es nicht. Also da fehlt mir einfach noch so ein bisschen. Das fand ich ein bisschen schade. Und hinzu kommt, glaube ich, dass der Pilot auch so eine Doppelfolge war. Also es war halt wirklich ein langes Stück oder es ist eine relativ lange Episode, die erste Folge. Aber sie ist insofern angekommen, dass HBO gesagt hat, komm, wir machen eine zweite Staffel. Also die wird es auf alle Fälle geben. Die erste Staffel hat, glaube ich, wie immer HBO 10 Folgen oder 8, 10 Folgen. Aber trotzdem, wie gesagt, so der rechte Kick fehlt mir etwas. Ich würde vielleicht mal an Annemarie weitergeben, weil die ja so diesen weiblichen Touch bringt. Wie fandst du eigentlich? Naja, es ist ja immer so, ich meine, wo du sagst,
mein weiblicher Touch.
Wir sind irgendwie sexistisch, wir sehen das gar nicht so. Wie empfindest du das als Frau?
Nein, das ist natürlich eine, ich weiß nicht, nennt man das dann schon Milieustudie?
Doch, ja, ich denke schon.
Also, dann ist das ja, ich gehe da ganz mit euch mit, dass vieles wahrscheinlich echt so ein bisschen überspitzt, also gerade so Zuhälter da mit ihren Stöcken und so, hat nur noch die Disco-Musik dazu gefehlt, aber ansonsten kann ich mir das durchaus so vorstellen, und was die Frauen dann eben auf der einen Seite unter einem Zuhälter durchmachen, wenn man da eben nicht, weiß nicht, die gewisse Anzahl X an Freiern am Tag schafft. Sehen wir am Ende die Piloten, was mit der einen passiert, die dann mal einmal zu viel Nein gesagt hat oder gejammert hat. Und dann aber auch unsere potenzielle Hauptdarstellerin unter den Prostituierten, wird ja gespielt von Maggie Gyllenhaal übrigens, also auch sehr bekannter Name. Und was sie erzählt ja dann zu dieser neuen dann von wegen, ja, sie muss sich da ab und zu, muss sie halt Kontakt geben und sie muss wissen, wie sie die anderen nehmen hat, aber ansonsten kommt ohne Zuhälter, aber da wird es bestimmt noch Situationen geben, die für sie, ich sag jetzt mal, brenzlig werden. Von daher, also bisher, ich habe jetzt nur den Piloten gesehen, finde ich das okay dargestellt. Ich fand das halt auch gut, dass sie die Frau von James Franco, so im ersten Moment ist das halt so, ja, er geht den ganzen Tag arbeiten und sie hat halt, wie du ja gerade gesagt hast, eingangs also theoretisch ist das ja vollkommen legitim, dass sie nicht den ganzen Tag oder den ganzen Abend beim Kind sein will, aber das hat am Anfang so ein bisschen so einen Schadenbeigeschmack, dass dann quasi ihre Mutter dann auf die Kinder aufpassen muss. Und dann kommt da ja aber zum Ende hin doch noch, dass sie mit dem vergehende Probleme haben und dass er sie ja aber auch betrügt. Also das ist jetzt nicht so, dass nur sie die Böse ist und er macht nur das Beste und warum merkt das niemand, dass er so der Gute ist? Also da ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt. Das fand ich dann schon wieder sehr interessant, dass das ein bisschen ambivalent gestaltet ist.
Aber hat er sie betrogen? Also habe ich es gar nicht am Anfang mitgekriegt.
Ja, er ist doch am Ende dann.
Ja, am Ende, aber da hat er doch mehr oder weniger mit der Schluss gemacht schon, oder?
Naja, aber es wirkt jetzt auch nicht so, als wäre das jetzt was ganz Neues. Also
das hatte ich persönlich jetzt nicht ganz so gesehen, aber ja, könnte man auch so interpretieren.
Ja, wer weiß jedenfalls, ja, genau. Aber ansonsten nochmal also ansonsten kann ich jetzt den Figuren selbst noch nichts und der Darstellung der Frau oder das heißt jetzt noch nicht so viel sagen nach dem Piloten. Aber vielleicht nochmal zu der Zwillingssache. Das finde ich ja immer nicht so toll. Also wenn Schauspieler eine Doppelrolle bekommen, das war jetzt in Fargo auch so. Ich finde das immer albern. Also ich meine, der könnte ja auch einen ganz normalen Bruder haben. Warum muss das jetzt ein Zwilling sein? Höchstens, wenn es dann irgendwann doch mal, oder wurde er anscheinend schon mehrmals angesprochen, wegen hier, du bist doch, du schuldest uns Geld. Und dann, nein, das ist nicht. Aber also da bin ich eigentlich nie Freund von.
Das geht mir aber auch so, weil ich habe dann auch immer Probleme, die dann in dem Fall schnell genug zuzuordnen. Alex hat zwar gesagt, da war diese Kopfwunde.
Ja, natürlich, gleich am Anfang.
Du hast, aber trotzdem hast du halt auch immer die Geldeintreiber, die kommen, die ihn dann auch nie anfassen und ihm die Geschichte nachher abnehmen. Also weißt du, jeder kann einen gefälschten Ausweis dabei haben. Dort kriegst du alles, das ist aber okay. Und dann, ja, der ist hier an der Front oder nee, ich bin der und der. Das war so ein wenig, also wie gesagt, einfach ein anderer Bruder wäre okay gewesen. Hätte man die gleiche Geschichte schreiben können.
Genau. Ich konzentriere mich dann halt auch immer so sehr, wenn die dann zusammen eine Szene haben, überlege ich immer so, okay, wo ist jetzt hier der, wie haben die das gedreht und alles. also kann ich dann immer nicht hundertprozentig auf die Szenen konzentrieren, weil ich dann eher so an den Background denke, was ich weiß, total albern und meine Sache ist, aber ja, und deshalb, und halt sonst finde ich es halt, muss es schon einen sehr guten Grund geben, warum jetzt der Schauspieler sich doppelt spielen muss. Und ansonsten eigentlich, mein erster Punkt wäre eigentlich gewesen, wenn ich jetzt schon in der Bewertung bin, ein 80-minütiger Pilot, Himmel, also das finde ich ja immer relativ schwierig, vor allem bei sowas, wo es auch, das ist jetzt keine Comedy oder eine schöne Dramedy oder so, sondern das ist ja wirklich, du bekommst da, weiß nicht, 10 Leute, also
episches Drama eigentlich, oder?
Ja, relativ wichtige Leute vorgestellt. Klar, braucht man dafür seine Zeit. Finde ich auch gut, wenn die sich dafür die Zeit nehmen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt alles in den Piloten gebraucht hätte oder ob man es ein bisschen, knackig auf 50, 60 hätte machen können. Also das finde ich ja immer, bin ich ja keine Freundin von so langen Folgen allgemein. Ich habe gesehen, die zweite geht um 60. Hat bei mir dann irgendwie schon so einen faden Beigeschmack noch, bevor ich es anmache. Und hat sich dann auch rausgestellt. Also ich fand nicht, es hat sich nicht gezogen, aber es war halt dann doch sehr viel für eine Folge. Dachte ich auch, hätten wir jetzt auch ein bisschen mehr und dann wären 2 Folgen gewesen. Also fand ich jetzt nicht so gut. Und halt sonst war das eine Geschichte, die sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich habe auch gerade Breaking News. HBO hat die Serie gerade für eine zweite Staffel verlängert und haben in dem Zusammenhang gerade gelesen, dass es wohl auch sowieso auf, also die ganze Story auf 3 Staffeln ausgelegt. Also gibt's ja die meisten Producer, die machen sich da ja oder Writer oder wie auch immer, machen sich ja vorher, wenn die Serie original ist, war ja bei Lost angeblich auch so.
3 Staffeln nur?
Genau. Nee, das ist sich vorher genau überlegt.
Ach so, das
wie weit wollen die es ungefähr umfassen? Ich sag mal, das ist ja jetzt auch was, da kann man das, denke ich, auch sehr gut. War auch überrascht, weil ich wirklich an die Geschichte gegangen bin, von wegen geht unter anderem um Pornoindustrie und halt im Piloten ist davon noch gar nicht zu hören. Also da war ich echt so, die wird mal extra nochmal nachgeguckt. Nee, das stand doch Porno.
Das
also,
hat mich auch gestört, dass da noch nichts.
Ich wollte gerade die Überleitung machen. Erik, bei Porno bist du da sofort eingestiegen und dachte, das ist genau die Serie für dich. War es denn genau
schon die
Serie für
dich? Schon die Hause aufgemacht, ne?
Genau, der Trigger hier und da war ja der Trailer, der hat mich ja völlig in die Irre geführt. Den Trailer, also du, Alex, du kennst ja den Trailer, der war hier immer, wo man hier ständig, immer das Wort lässt sich ja hier gebrauchen, penetriert wird auf Sky. Und nee, also ich habe das auch aufgenommen gehabt und als es hieß, wir gucken das und da habe ich dann schon gesehen, was? Sehe ich hier so die Spielzeit in meinem hier Festplattenrekorder und denke ich, was? Das ist fast Spielfilmlänge, also der nimmt ja automatisch irgendwie noch ein paar Minuten vorher und ein paar Minuten danach noch mit auf, ne, damit da ist ja nicht mehr wie früher hier mit Showview und VPS und so, ne? Und dachte schon, was? Irgendwas hat er nicht hingehauen, ne? Und dann ging das so lange und ist immer so, wir gucken nun ja relativ viele Serien und mittlerweile dadurch, dass jetzt eben auch so Netflix und Amazon Prime und wie sie alle heißen, gibt es so viele neue Player auf dem Markt, die einfach richtig gut verstanden haben, wie sie die Leute catchen, dass die eine Serie gucken wollen, dass sie nicht mehr davon loskommen. Und das hat die Serie zum Beispiel überhaupt nicht gemacht. Also da war ja nichts drin, wo ich gesagt hätte, boah, das interessiert mich aber jetzt, wie das jetzt weitergeht. Da war ja null. Also das war ja stellenweise, streckenweise, über lange Strecken, gepflegte Langeweile. Von den Personen zwar gut gespielt, aber hat mich überhaupt nicht mitgenommen. Also dieses ganze 70er-Jahre-Dings da mit den Zuhältern und die Personen und ja, ist alles ganz nett und so. Es war bestimmt auch alles ganz, ganz furchtbar, aber warum muss ich mir da so eine Feel-Bad-Serie da irgendwie angucken? Und war auch kein richtiges Drama drin, wo man denkt, boah, um Gottes Willen, wie geht denn das weiter? Also hat mich in keinster Weise dazu bewogen, jetzt irgendwie noch weiter gucken zu wollen.
Also, mir war auch so.
Eine Folge plätscherte so dahin. Das Setting ist cool, klar, alles cool, coole Ausstattung, coole Darsteller, aber boah, so ein richtiges Ding. Und dann auch hier mit dieser Doppelrolle, genau. Es gibt nur eine Legitimation für eine Doppelrolle, das ist Jean-Claude Van Damme in Geballte Ladung. Alle anderen Filme und Serien.
Das ist der Goldstandard.
Genau, also das ist so, wenn du sagst hier, was weiß ich, Science-Fiction-Film mit Robotern ist halt Terminator und Filme mit Doppelrollen. Ich meine, man könnte zur Not noch sagen, auf Platz 2 mit einem gewissen Abstand hinter Jean-Claude Van Damme ist das Doppelte Lottchen, also der alte Film, der Schwarz-Weiß-Film. Aber alles andere Ich meine, so modern, wie sie es jetzt hinkriegen, wenigstens haben sie ihn nicht irgendwie mit CGI nachgestellt, wie sie es hier in dem neuen Star Wars gemacht hatten, wo sie da die Figuren nachgebaut haben. Aber ja, das, du weißt halt, das ist der, die Person, die hat die Szene einfach zweimal gedreht und dann achtest du drauf, ja, entdecke ich irgendwas, da irgendeinen Fehler oder irgendwas? Und dann bin ich auch schon wieder raus. Und auch so dieses, ja, diesen Story-Trick, wo du sagst, huh, der hat jetzt einen Zwillingbruder. Hui, was könnte da wohl passieren? Was können da wohl für verrückte Sachen passieren? Dass hinter dem einen plötzlich die von dem anderen her sind und ja, hui, jetzt seid doch mal gespannt, was da noch so kommt, was wir uns da noch haben einfallen lassen. Da sind bestimmt ganz, ganz neue Sachen, die wir da aus dem Hut zaubern. Nee, nix für mich. 6 Punkte gebe ich. 6 von 10.
Genau, das wollen wir ja noch sagen. Also Erik gibt 6. Anmache, wie viel sind es bei dir?
Ich glaube, 5 habe ich gegeben, weil...
Bei einer Pornoserie also gebe ich natürlich 6 von 10.
Ich werde nicht weiter gucken, aber ich erkenne wohlwollend diese HBO-Serie an. Wie gesagt, die Ausstattung, das Setting, total detailreich und da, also ich habe mich wirklich, das stimmt natürlich, ich habe mich wirklich sofort in der Zeit gefühlt. Ja, das hat mir echt gut gefallen und ich glaube, das findet auch dankbare Abnehmer, gerade Leute, die eben das langsame Drama mögen, die, ich glaube, Alex hatte das gesagt, also so ganz 100% ernst und von wegen gerade mit den Dreiern und so oder Zuhältern kann man es nicht nehmen, aber ich glaube, da entspinnt sich schon ein tolles Universum, eine tolle Geschichte, wenn man eben dafür die Zeit mitbringt und
Zuschauer warten alle nur drauf, dass James Franco mit Maggie Gyllenhaal irgendwie vor der Kamera Sex hat.
Genau, das natürlich. Und es ist sehr explizit. Also man hat schon Geschlechtsteile, die nach außen gehen, gesehen.
Primäre Geschlechtsmerkmale.
Auch erregierte. Ja, genau, erregierte. So das ist also sehr echt? Überraschend.
Vielleicht im zweiten, vielleicht der zweiten Folge. Zweiten.
Ja, jetzt bist du wieder, ne?
Alex, bei dir, wie viele Punkte?
Ja, ich gebe 7 Punkte.
Ja, aber jetzt nochmal ganz kurz, warum guckst du es weiter?
Ich finde es einfach cool, ich finde es unterhaltsam. Ich, wie gesagt, kommt auf Sky immer montags, 2015, kann man gut beim Abendessen Schnittchen dazu essen und sich ein bisschen die schwarzen Freunde reinziehen, die echt richtig drauf sind. Dann spielt er auch, Method Man mit, wer kennt ihn nicht? Guter alter
Wu-Tang-Clan-Man
mit geglätteten Haaren, also schon lustig. Es ist schon, ich glaube, es ist kein Drama, es ist so ein bisschen lustige Unterhaltung, Drama, was auch immer.
Bei mir sind es 5 Punkte. Ich werde nicht weiterschauen. Wie gesagt, ich finde da einfach nicht den Zugang, wie andere ja auch, dem Production Value. Also sehe ich. Es macht auch Spaß, aber mir fehlt so, wie sagt man so, dieser Hook, also dieser Grund, da weiterzuschauen, der fehlt mir. Und wie gesagt, mich ist auch nicht so, James Franco ist nicht so die Leitfigur für mich. Deswegen fällt das da ein wenig hinten raus. Unsere kleine Neuerung, Erik, in der IMDb. Welche Wertung erfahren wir dort?
Warte. Kam jetzt etwas plötzlich.
Überraschend.
Das steht doch in unserem Working-Dokument drin.
Natürlich, hätte ich ja vorlesen können, aber es geht ja darum, dass wir hier ein bisschen Dynamik reinbringen. Aber das hat natürlich irgendwie versaut.
Hättest du mal mich gefragt.
Dann frag doch mal Alex.
Alex, in der IMDb, was hat die Serie da bekommen?
Ja, Daniel, da steht eine 8,4 drin. Das heißt, ich bin vollkommen mit dem Mainstream unterwegs und ihr habt alle keine Ahnung.
So, Abweichler. Dann müssen wir vielleicht mal noch in die Detailwertung reingucken bei IMDb. Das sind bestimmt mehr so US-Amerikaner, die da abgestimmt haben, die alle irgendwie...
Alle so ja, coole Leute IMDb wie ich.
Ist ja sowieso, also da wurden ja schon Filme mit 10 Punkten versehen und Filme mit 0. Ich sag nur Ghostbusters jetzt aus dem letzten Jahr, da wurden ja schon 0 Punkte vergeben von irgendwelchen Hattern und Hatern, bevor der Film überhaupt vorkam.
Also das sind doch alles IMDb, bestimmt Fake News. Machen wir einen Deckel drauf, also wie gesagt, zur Not macht euch selber ein Bild, aber es gibt ja einige unserer Hörer, die auf das Urteil von Alex vertrauen, insofern der Teil der Hörer kann jetzt bedenkenlos The Deuce schauen.
Ich habe gerade doch mal in den Detailreport reingeschaut, ich muss mein eigenes Vorurteil revidieren. Die US-User haben tatsächlich im Durchschnitt 8,1 gegeben und die Nicht-US-User 8,3.
Na siehste.
Also wollte ich wenigstens mal noch richtig stellen hier.
Und vielleicht noch ganz kurz, die Serie ist jetzt von David Simon, der schon The Wire und Reme damals gemacht haben. Also wer die Serien mochte, da, ich glaube, so der Flash ist wieder relativ ruhig und erzählt dann am Ende ein großes Epos mit vielen kleinen, spannenden Geschichten. Also, wer da vielleicht noch anbringen will, wer jetzt noch nicht ganz überzeugt war, aber David Simon mag dann, ja.
Übrigens, die durchschnittlich höchste Wertung hat die Gruppe Females Under 18 gegeben. Hat allerdings nur eine Person abgestimmt. 9 Punkte hat die gegeben.
Sowas sollte dann wieder bereinigt werden in der Statistik. Das haut ihr überhaupt nicht hin.
Nee, hier ist ja alles aufgelistet.
So. Ach so, na gut, dann ist es wenigstens noch offen. So, bevor wir zur nächsten Serie kommen, wie gesagt, mein kleiner Nachtrag, was ich so in der Sommerpause gesehen habe und ich mag es einfach und da, ich weiß nicht, ob ihr habt wahrscheinlich
aber
niemals...
Aber ganz kurz nochmal, ich bin jetzt auch gerade im Moment in der...
Wirkt mich nur ab, na klar, das kennen wir doch nicht anders.
Allein die Menge männlich...
Viel mehr Männer als Frauen. Ja.
Also viel mehr, irgendwie 10% Frauen und 90% Männer haben abgestimmt. Das ist schon... Also ich habe auch mal so einen Bericht gelesen, dass man braucht ja dafür einen Account und dass halt Männer viel mehr getrieben sind, sich dann irgendwo anzumelden, wenn die irgendwas bewerten wollen und Frauen da gar nicht so, also durchschnittsmäßig so hinterher sind und dadurch kommen auch die Zahlen zustande. Und dann
also liebe
auch,
Frauen, meldet euch an.
Und der Großteil der Menschen, die eben hier ein Film oder eine Serie oder irgendetwas anders bewerten wollen, so entgegen ihrer Meinung, oder sie haben es gar nicht gesehen, ist bei Männern natürlich viel höher, dass sie sagen, so ein Scheiß. Ja, ich meine jetzt nicht dich, aber wenn die sagen, Scheiße, die machen Ghostbusters mit Frauen, das wird kacke, ich gebe da 0 Punkte. Also da, die Gruppe ist natürlich bei Männern viel höher, wie wir es jetzt sehen hier, 19, als bei Frauen, als dass sich da überhaupt einen Account anlegen kann.
Die militanten Film-Nerd-Senioren. Die dann auf die Barrikaden gehen, wenn die Remakes gemacht werden. Okay.
Ja, aber das ist schon krass, ey. Fast 1200 Männer und nicht mal 200 Frauen haben abgestimmt. Das ist schon krass. Ja, okay, so viel dazu.
So, was hat Daniel in seiner Sommerpause so getrieben?
Ja, während wir können
andere Leute mit der Familie mal wegfahren, hat er sich dann in sein stilles Kämmerlein verkrochen.
Genau. Und hat nur noch Fernsehen geschaut und die Familie in Urlaub geschickt, damit ich endlich mal Ruhe habe.
Völlig verwahrlost dann in einen Berg von Kartoffeltüten und Bier. Ja, haben sie ihn dann wiedergefunden.
Wir dachten schon, ich bin draufgegangen, man musste die Wohnung erstmal aufbrechen, aber was soll's. Eine Serie,
mit so einer feisen Feinripp vorne gelb hinten.
Ja. Oh, jetzt wird's langsam aber ein wenig
Internetleitung völlig ausgelutscht.
Ausgelutscht.
Ne?
So, jetzt seid ihr mal ruhig und damit ich endlich zu Wort kommen kann.
Ja.
Also, eine Serie, die mir wirklich im Herzen liegt, die es aber leider nicht in einem Stream gibt, sondern eben momentan nur auf DVD. Dafür ist jetzt, glaube ich, mittlerweile, ich habe es schon gesagt, die vierte Staffel rausgekommen und in Frankreich ist man, glaube ich, schon bei der fünften, wenn nicht sogar schon bei der sechsten Staffel. Eine unheimlich sympathische Ermittlerin namens Candice Renoir, gespielt von Cécile Boas, die ich schon, glaube ich, in den ersten zwei Staffeln schon mal vorgestellt habe. Ich habe jetzt in meiner Zeit jetzt, wo die ganze Familie weg war, die dritte Staffel mir zu Gemüte geführt. Ist auch nicht viel, 10 Episoden kriegt man relativ schnell durch. Selbst ich brauche da nur 10 Tage, um das zu schaffen. Und ich muss sagen, das ist wirklich einer der Serien, die, wer damals Columbo gemocht hatte, aber jetzt eben als Frau mit so diesem französischen Esprit, den man natürlicherweise bei diesen Serien erwartet und einem Witz, der halt auch in der dritten Staffel nicht langweilig wird. Ich bin ja sonst, ich muss ja zugeben, wenn ich so Serien aussuche, die ich schaue, eher so Miniserien irgendwie schon abgeschlossen, weil ich es einfach nicht mag, wenn sowas in die Endlosschleife geschickt wird und man nicht so richtig weiß, wie lange muss ich mir das antun, mag ich alles gleichzeitig. Hier ist es eher ganz klassisches System, ich sage es mal wirklich Columbo-mäßig, man könnte jede Folge einzeln gucken und verliert am roten Faden nicht wirklich was. Natürlich gibt es in jeder Staffel immer so einen kleinen roten Faden, der sich durch alle Episoden durchzieht. Das ist ganz klassischer Aufbau einer Serie. Aber trotzdem, die Hauptdarstellerin, eben diese etwas, ich sag mal, unbedarft wirkende Ermittlerin, die eher so einen Straßenschleuer hat, die gerade aufgrund, auch in ihrem Team, halt immer ihrer unkonventionellen Art und Weise zu ermitteln, anstößt und immer mal so ein wenig aufstößt sozusagen, die ist sowas von grundsympathisch, eine alleinerziehende Mutter mit, ich glaube, 4 Kinder, immer ein relativ großer Trubel, die Familie eben aber auch nicht zu kurz kommen lässt, sondern auch mal eben Ermittlungsarbeiten irgendwie links liegen lässt und dann die weibliche Chefin im Revier zum mit zur Weißglut bringt und auch das gesamte Ermittlerteam drumherum, aber trotzdem mit ihren Methoden halt sehr charmant die ganzen unterschiedlichen Fälle aufklärt und wirklich mit jeder Folge sympathischer wird. Und ich freue mich in dem Fall schon auf die vierte Staffel, die dann bald kommen wird und werde mir die wieder zulegen, weil ich finde einfach, es gibt sowas, gibt es halt in den französischen Serien relativ, sag mal, limitiert, sehr gut. In den amerikanischen Serien eher nicht mehr. Also ich finde dort keine Serien dieser Qualität, so, da gibt es zwar auch ganz viele Krimiserien, Ermittlerserien, aber so dieses, wie es oft ist, diese Hauptdarsteller müssen einen überzeugen, wie es bei Alex gerade war mit James Franco. Wenn man halt so einen Bezug zu einer Person hat und die sympathisch findet, dann guckt man diese Serien mit einem ganz anderen Auge und bleibt da irgendwie dran. Und hier ist es auch so, das gesamte Team drumherum, der eine, der immer so ein bisschen strenger ist, der eben sich jedes Mal aufregt, wenn seine Chefin, also die Candice, auf ihre Art und Weise ermittelt und dann zwei Jüngere, die schon ein wenig lebensnah sind und da gar kein Problem damit haben. Und wie gesagt, und der ganze emotionale Ballast, der da drumherum ist, immer noch, der ist einfach grandios gemacht. Und deswegen kann ich es nur wirklich wärmstens empfehlen. Also wer Candice Renoir noch nicht gesehen hat, man kann das Zeug, glaube ich, auf Amazon, ist es auch verfügbar, aber da muss man es halt kaufen. Und ich glaube, dann lohnt sich immer einfach die DVD eher zu kaufen, weil wenn man, dann hat man das als physisches Medium. Also von mir nochmal heißer Tipp, Candice Renoir Staffel 3 unbedingt mal reinschauen. Eine sehr, sehr sympathische Ermittlerin. Wer, ich sag mal, jetzt Columbo mochte, einfach mal was Neues sucht und Frisches. Und wer generell ein Faible für französische Serien hat oder die Art und Weise, wie Frankreich Schauspieler ins Rennen schickt, der sollte hier mal reinschauen. Also wie gesagt, nach 3 Staffeln hat die gute Dame noch nichts an Sympathie und Charme verloren. Großartiges Ding. Kommen wir zur nächsten ganz klassischen Serie, die wiederum nur die liebreizende Anne-Marie und meine Wenigkeit geschaut hat. Wobei das wieder ein krasser Bruch zu Candice Renoir und The Deuces. Why? Warum? Weil What Would Diplo Do? Allein schon der Titel ein wenig seltsam ist. Wobei, und das hat Anne-Marie wahrscheinlich genauso angesprochen wie mich. Die Hauptrolle ist gespielt von Anne-Marie? James Van Der Beek, der gleichzeitig aber auch das Drehbuch geschrieben hat oder die Serie geschaffen hat. Und vielleicht ist das aber auch eines der Hauptprobleme dieser Serie, wenn ein Autor, also ein Autor, Schauspieler anfängt, eine Serie sich auf den Leib zu schreiben. Die Rede ist, wie gesagt, ist von dieser etwas sehr skurrilen, anmutenden Serie, wobei die Einblendung What Would Diplo Do? Ist geschickt gemacht, ist eine Anspielung an, was würde der und der machen, und im Diplo ist ein, was ist der eigentlich, Anne-Marie, so ein DJ, ne, aber ein relativ bekannter, der auf ganz, ganz großen Bühnen halt auflegt oder Musik spielt und gleichzeitig aber auch ein wenig, ich sag mal, man kann da ganz schlecht sagen, ein wenig dümmlich daherkommt und eben sich so in Twitter-Fights begibt, und dann, wenn dann aber die zu bekämpfende Partei plötzlich auftaucht, dann wieder ganz, ganz klein ist und dann aber auch einfach irgendwie lebensfremd an der Wirklichkeit vorbeilebt. Also er hat dann irgendwann einen von, wie heißt die Gruppe nochmal? Also wenn Leute, quasi Kinder, die dem Tode geweiht sind, weil sie krebskrank sind, und noch so eine Last Wish Foundation, irgendwas in der Richtung, und dann lässt er den sitzen und nimmt aber ein anderes Kind mit von seiner Pyrotechnikerin oder irgend sowas und macht dort ganz viel Blödsinn. Auf der einen Seite irgendwie nett, aber hat auch ein bisschen zu viel Blödsinn. Und diese ganze Serie ist halt so eine ganz skurrile Mischung, weil immer wenn eben unser Hauptdarsteller James Van Der Beek anfängt, über das Leben ein wenig zu sinnieren oder zu meditieren oder innezuhalten, kommen gefühlte Ninjas auf ihn zu, die er bekämpfen muss, abwehren muss. Und das macht die Sache nicht einfacher zu schauen und noch viel skurriler, als sie sich vielleicht jetzt schon anhört. Also zusammengefasst handelt es sich um einen, man könnte sagen, selbsternannten Guru für sich selbst, der mit dem Leben irgendwie zurechtkommen will, der genügend Kohle hat, genügend Entourage hat, und aber weil ihm langweilig ist, hat, wie gesagt, die Zeit mit irgendwelchen Twitter-Fights totschlägt und dabei aber, wie gesagt, ganz skurrile Typen um sich rum hat, die da auch nicht Einhalt gebieten, sondern eher so mitmachen, auch wenn sie mal so hier und da so ein wenig aufstöhnen. Ein ganz, ganz seltsames Setting, eine Comedy, die in meinen Augen irgendwie für mich zumindest nie so recht gezündet hat, wobei James Van Der Beek in diversen anderen Serien durchaus schon glänzen konnte, aber hier irgendwie, weiß ich nicht, an sich selbst ein wenig vorbeigeschrieben hat. Also nicht so, dass ich sage, das muss ich unbedingt weitergucken, wo ich ihn richtig gut fand, war Don't Trust the Bee in Apartment 23, aber da war er eben nur ein Teil eines Castes und nicht der Hauptcast, und das ist, glaube ich, eine der größeren Schwächen dieser Serie. Ann-Marie, hast du dem eigentlichen Plot dieser Serie noch irgendwas hinzuzufügen, was ich deiner Sicht nach jetzt vergessen habe? Ich glaube nicht.
Also zum Plot, also ich habe ja auch nur den Piloten gesehen, da geht es in der Tat wirklich nicht weiter. Also ich fand so die Idee, what would Diplo tun, dann du, und dann halt immer dieses, was sehen wir jetzt, what would Jesus do, what would Gandhi do, und das stimmt, das ist vielleicht noch ganz charmant, aber diese Einblendung immer, also der Pilot geht, weiß nicht, 25 Minuten,
alle 3 Minuten,
kommt halt so der schwarze Bildschirm und dann mit weißer Schriftworte untereinander, what would Diplo do, und dann gibt es aber so einen Ton, so einen schrillen Ton dazu immer, so wie so ein bisschen sirenenmäßig oder ich weiß gar nicht. Und das ist so penetrant und so ekelhaft. Also schon allein deshalb würde ich diese Serie niemals weitergucken, weil das, also das dringt komplett raus, das sind halt so ein bisschen die Szenen voneinander drin. Aber ich finde das ganz, ganz unangenehm. Und
aber insofern, Ann-Marie, ist die Serie für mich gemacht, weil ich kann dir sagen, man schläft dabei nicht ein.
Du wirst immer wach rein.
Immer wachgerüttelt von dem Ton.
Also wirklich so ein Horn, was da bläst. Also,
immer wenn mir die Augen zufallen, es geht doch noch weiter.
Oh, aber willst du so geweckt werden?
Nee, bei besten Willen nicht.
Ja, und also witzig fand ich es auch nicht. Es gab vielleicht ein, zwei Sachen, aber an die kann ich mich jetzt ganz erinnern.
Da war nicht mal ein, zwei Sachen witzig. Das ist ja das wirklich traurig an dieser Serie.
Ich glaube, irgendwann habe ich mal ein bisschen gemunzelt. Und zwar halt so, er ist halt so dieser fame Typ, der dann noch seine, ja, wie gesagt, Entourage hat. Und der eine, der seine Social-Media-Kanäle da an dem Tag steuern kann. Und er hatte halt diesen Twitter-Beef mit Calvin Harris. Das war das Einzige. Am Ende treffen die beiden sich und reden irgendwie so merkwürdig erwachsen plötzlich drüber. Also die haben sich gerade noch über Twitter sonst wie angefeindet und angeschimpft und niedergemacht, und dann entschuldigt er sich so ein bisschen, und dann ist das plötzlich wieder auf einer ganz anderen Ebene. Also als wäre er plötzlich auch nicht der Typ, den wir gerade 20 Minuten lang gesehen haben, der komplett abgehoben hat. Und
na gut, das hat er ja auch in der Serie immer schon mal gesagt, dass das eher so ein Spiel ist, so ein Ringen um Aufmerksamkeit, genau. Was die nachher auch nochmal gesagt haben. Aber trotzdem wirkte das alles so ein wenig lebensfremd, vor allen Dingen dieser Antworten, das, was ich ja auch interessant fand, der Calvin Harris, der hat sich ja mal Zeit gelassen, und unser, wie hieß er nochmal, James Van Der Beek, Diplo oder wie auch immer, Duplo, nimm mal ihn, Duplo ist einfacher.
Ich will auch mal Duplo sagen.
Der hat doch die ganze Zeit, und kaum hatte der getwittert, sofort musste der reagieren, also innerhalb von Sekunden, also es war auch so ein gewisser Schrei nach Aufmerksamkeit, also aber furchtbar.
Ja, also da wüsste ich jetzt nicht, wer das gut finden würde, und eigentlich würde ich da auch nicht, würde ich das nicht unbedingt empfehlen.
Aber selbst für Fans von James Van Der Beek, ne? Also der kommt zu kurz.
Nee, also ich fand ihn auch bei hier Don't Trust the Bee, fand ich ihn ja auch super. Also allgemein sehr war er toll. Da hat er mir auch gut gefallen. Aber hier irgendwie, also er tut mir ja schon ein bisschen leid, ne? Dass er nie wirklich wieder den Erfolg, oder nicht mal annähernd den Erfolg von Dawson's Creek, oder irgendwie mal eine gute Serie findet. Aber das auf jeden Fall nicht. Also.
Ja, aber liegt wahrscheinlich auch daran, dass er dort Teil eines Castes war. Und vielleicht ist er einfach auch nicht so der, wie soll ich sagen, der Schauspieler, der so als Leitfigur, als Hauptrolle halt herhalten kann. Meiner Meinung nach. Ja. Aber das ist jetzt auch wieder Geschmackssache. Naja, also ich würde sagen, wir lassen es einfach mal dabei bewenden. Eine Serie, die man selbst als Fan von James Van Der Beek nicht unbedingt sehen muss. Und wie gesagt, es gibt wesentlich Besseres von ihm. Unter anderem die bereits erwähnte, waren das 2 Staffeln oder 3 Staffeln eigentlich von Don't Trust the Bee? Nur 2, glaube ich, ne?
Dabei.
Wenn ihr die nicht gesehen habt, dann lieber dort nochmal reingucken und einfach die
unsere. Bei Netflix.
Ja, bei Netflix mittlerweile? Ja. Ah, cool. Vielleicht gucke ich da nochmal rein. Guck's mir nochmal an. Habe ich ja mittlerweile schon mal gesehen. Oder man guckt halt doch Duplo, wenn man Duplo mag. So, machen wir es kurz und schmerzlos. Die beiden anderen hatten ihr frei losgezogen und das nicht gesehen. Werden es, glaube ich.
Die IMDb-Wertung offen.
Genau, die IMDb-Wertung.
Das irgendwie interessiert.
Erik. Wir haben, ich sage jetzt einfach mal so, Ann-Marie und meine Wenigkeit, wir haben 3 Punkte gegeben. Wie liegen wir denn da im Durchschnitt? Liegen wir richtig oder
die IMDb
haben wir zu viel
liegt
gegeben?
Hier bei 6,8 von 10. Ja. Und haben hier, also in den USA ist das besser bewertet worden, 8,2, nicht in den USA, 5,5.
8,2.
Ja. Und ja, Männer, Frauen, na gut, es haben nicht viele abgestimmt. Also es haben 150 Männer und 53 Frauen abgestimmt bis jetzt. Also hält sich da auch noch in Grenzen wahrscheinlich. Wo läuft die Serie in den USA?
Wiesland oder irgend sowas, glaube ich. Das ist ein Mini. Ja.
Ah, okay, dann wird es wahrscheinlich auch nicht so diese Reichweite haben, ne?
Nee.
Aber also wie gesagt, die Fans. die es dann noch gibt. Na gut, dann kommen wir aber zu einer Serie, die um Längen besser ist, um das mal vorwegzunehmen. Die Rede ist von einer neuen Serie, in der Jessica Biel die Hauptrolle spielt, The Sinner. Und da wird uns Erik vielleicht mal ganz kurz sagen, worum es denn dabei geht.
Ja, was jetzt? Ich nicht? Ich.
Doch, du.
Also, The Sinner. Es geht, die Hauptrolle spielt, wie du schon sagtest, Jessica Biel. Und sie spielt eine Ehefrau. Und ich muss vielleicht mal ein bisschen ausholen. Ich hätte nämlich die Serie fast, oder die Folge fast irgendwie mittendrin ausgemacht. Weil wir sehen am Anfang so eine Familiensituation mit ihrem Mann. Und sie hat auch ein Kind. Und irgendwie wirkt sie so ein bisschen unzufrieden auch in ihrem Leben. Und das Ganze wirkt auch so von der Art her, wie es gedreht ist, sehr so ein bisschen wie Romance TV, so wie so irgendeine Rosamunde Pilcher-Verfilmung, irgendwie so der Art, so ja, die haben irgendwie ein Problem und dann wird alles wieder. Ich muss dazu sagen, ich hatte von der Serie vorher noch nichts gehört und nichts geschaut gehabt. Ich hatte mit jemandem schon drüber erzählt gehabt, nachdem ich es gesehen habe, und die wusste gleich, die hatte da schon einen Trailer geguckt, ach, das ist so die Serie, wo das und das passiert. Das hatte ich nicht, deswegen war ich da etwas überrascht, weil es ist dann nämlich so, wir sehen, dass sie ja irgendwie zu Hause ist alles nicht mehr ganz so toll, und dann gehen die mal an den Strand, so in der Mitte der ersten Folge, und sie schwimmt dann mal raus und ich weiß nicht genau, ob sie sich umbringen will, auf jeden Fall lässt sie sich da so sinken und taucht dann aber doch wieder auf, weil ertrinken ist natürlich, geht natürlich schlecht, also der Körper wehrt sich ja dann und versucht dann doch wieder irgendwie am bestimmten Punkt, jedenfalls taucht sie dann doch wieder auf, geht zurück zum Strand, geht zu ihrem Mann und Kind, und irgendwann tickt sie dann plötzlich aus, völlig aus dem Kalten. Also sie beobachtet da so ein Pärchen, wie die da so ein bisschen da intim wären am Strand, und geht da hin und fängt plötzlich an, völlig aus dem Kalten mit einem Taschenmesser da in den Hals von dem Typen da zu stechen. Da spritzt das Blut weg und sonst was alles. Und ich habe erst im ersten Moment gedacht, ja, das ist vielleicht schiebt die da gerade irgend so einen Film im Kopf, was sie da vielleicht gern machen würde. Und dann sieht man dann in der nächsten Szene, wie sie dann doch wieder am Strand da liegt und nichts passiert ist. Und aber nein, das ist tatsächlich passiert, und sie wird dann auch relativ schnell da festgehalten dort am Strand. Es gibt natürlich auch zig Zeugen für das ganze Thema, und Polizei kommt dann auch, und sie gibt das auch freimütig alles zu, dass sie das gemacht hat, und sieht auch gar nicht irgendwie Problem da drin, und unterschreibt auch dann Geständnis bei der Polizei. Und der Chefermittler bei der Polizei wird gespielt von Bill Pullman, und den interessiert dann auch noch ein bisschen, ja, warum hat jetzt da eine Mutter, die bis jetzt noch nie irgendwelche Anzeichen gezeigt hat, wie kommt das jetzt, ne? Und alle anderen Polizisten, die sind natürlich so, hey, wir haben eine Aussage, wir haben zig Zeugen, die Sache ist klar und so, das war's, Fall gelöst, ne?
Ja, nicht nur eine Aussage, die hat ja auch gestanden, die hat ja gesagt, ich war's, genau. Schluss aus Ende.
Natürlich, da spricht jetzt wieder der Anwalt hier, ganz spitzfindig, der Unterschied zwischen Aussage und Geständnis. Ja, also, die hat ein Geständnis abgegeben, und dafür ist eigentlich für alles das klar, und das soll halt nicht weitergehen, aber der Bill Pullman, den interessiert das dann halt und guckt da halt mal ein bisschen tiefer rein in das ganze Thema, und dann ist auch schon die erste Folge irgendwie vorbei. Und dann, im Gegensatz zu The Deuce, habe ich hier wesentlich mehr das Interesse dran zu erfahren, ja, what the fuck, was steckt hier dahinter? Bei The Deuce dachte ich, okay, ja, 80 Minuten, nichts passiert. Aber hier, die Serie hat mich einfach so sehr überrascht mit diesem Vorfall. Der kam wirklich für mich so aus dem Kalten. Also, und mich würde halt auch gern interessieren, was sie dazu gebracht hat. Man sieht da so eine gewisse Unzufriedenheit. Und die Serie heißt ja irgendwie The Sinner, also der Sünder. Weiß halt auch nicht, ne? Also da wäre ich bestimmt mal noch weiter gucken, im Gegensatz zu The Deuce. Und wie fandet ihr so? Hat schon eigentlich jemand weitergeguckt als die erste Folge?
Ja, ich.
Wie weit?
Siebte Folge von 8.
Also schon quasi Spoilergefahr hier.
Nein, natürlich. Am Horizont. Ja, ganz weit am Horizont. Und ich wusste, was passiert oder was die Prämisse der Serie ist, eben, dass sie diesen Mann da angreift. Und war natürlich auch sehr spannend, wenn man es weiß, aber dann eben an der Strandszene darauf wartet, wann passiert ist es denn? Also war auch nicht schlecht, das Erlebnis. Und ich hatte schon vor Monaten den Trailer gesehen und habe mich ziemlich drauf gefreut, weil ich sie, weil ich Jessica Biel echt gern mag. Und ja, wie gesagt, Bill Pullman spielt ja den Polizisten. Unser immer sein werdender Präsident Whitmore aus Independence Day ist das ja. Und deshalb hatte ich mich tatsächlich drauf gefreut und wurde auch nicht enttäuscht. Also ich habe jetzt 7 Folgen gesehen, die Story bleibt die Serie bleibt konstant gut. Ja, die Ermittlungen gehen natürlich, oder ihr könnt euch jetzt sicher denken, nach dem Piloten wird dann der Polizist, ist dann so ein bisschen stutzig, wie du gerade schon sagtest, wie kann da eine ganz normale Familienmutter plötzlich diesen Mord begehen und gibt ja nicht wirklich ein Motiv, dann führt er eben Gespräche mit ihr, es kommt dann eine Psychologin hinzu und wir lernen noch sehr viel mehr über ihre Backstory, was ihre Kindheit trifft, ihre Jugend, den Rest der Familie und wir sehen auch wir sehen durch sie sehr viele Rückblenden, was so ihre erste große Liebe war. Also sie nennt dann auch der Polizei, gibt Aussagen, die dann aber nicht alle wirklich wahr sind. Also man weiß ja auch nicht, kann man ihr überhaupt trauen? Steht da vielleicht doch noch was dahinter? Also ich finde, das ist sehr klug gemacht. Jetzt auf 8 Folgen angesetzt. Ich habe jetzt gerade die 7. am Wochenende gesehen und kann ich ja vielleicht, weiß nicht, so ein bisschen antießen, da erfahren wir, denke ich, den Grund, warum sie ihn angegeben hat. Also da gab es jetzt den und das ist für mich jetzt eigentlich die Erklärung. Bin jetzt gespannt, was in der 8. Folge dann noch passiert. Aber dann sehen wir eben, dass die Rückblenden werden immer intensiver, ihre Erlebnisse. Man merkt auch, dass ihr Gedächtnis ihr teilweise ein Streich spielt oder spielen und es richtet sich ganz dramatisch jetzt auf das Finale aus und es gefällt mir außerordentlich gut. Also es ist gut gespielt, das ist das Setting, halt diese Kleinstadt, die halt sowieso, also wahrscheinlich auch schon vorher so ein bisschen psychische Probleme, wie gerade schon sagt, hier bis ich im See, dann vielleicht ertränken wir einfach alles hinter sich lassen. Und auch sehr gut, sie hat ja auch einen Ehemann in der Serie, der bekommt auch so ein bisschen Background oder eben, was es eben für ihn bedeutet, wenn plötzlich die Ehefrau unter Mordverdacht, er ist ja nicht mal Mordverdacht, also was das dann natürlich dann die Presse, die vor seinem Haus wartet, er hat dann auch so ein bisschen Connection zu einer Polizistin, weil dann ist dann auch so ein bisschen auf Selbstjustiz, beziehungsweise wer heraus, wer dieser Typ war, gibt dann noch einige Konstellationen, also finde ich ganz intelligent und gut gemacht, also ist ein gutes Drama, wie gesagt, 8 Folgen, ich denke, das wird dann auch abgeschlossen sein, nach der Staffel.
Und, ja, ist eine Miniserie. Also zumindest wird so genannt.
Ist für mich wirklich sehr gute Unterhaltung und hat mir das gegeben, was mir der Trailer tatsächlich auch versprochen hat. Ja, manchmal nicht so, wie bei The Dude zum Beispiel, aber zumindest nach dem Piloten nicht. Und hat mir gut gefallen, ich freue mich auf die Finale und kann jedem, der den Piloten auch gut fand, kann bedenkenlos weiterschauen. Es nimmt an Spannung zu oder an Sorry.
Bevor wir den Alex fragen, werde ich mal meinen Senf dazugeben. Und eine Frage, ich habe bisher nur den Piloten gesehen, möchte aber auch den Rest sehen. Erstens, wie gesagt, weil es eine abgeschlossene Miniserie ist und man nach diesen 8 Episoden halt auch den Sack zumachen kann, wenn da nicht nur irgendwas dran gebastelt wird, aber ist nicht anzunehmen. Eine Frage an Annemarie. Im Piloten schwingt das ja schon mit, du hast gesagt, also es wird so ein bisschen die Kindheit von Jessica, ich sag mal, der Schauspielerin, also Jessica Biel beleuchtet, auch der Ermittler, der Pullman, also Bill Pullman, Detective Harry Ambrose, ist ja auch nicht so ganz ohne, hat auch so ein bisschen emotionalen Ballast mit seinen Affären und wie er sich das.
Stimmt, gibt. Genau, der kriegt dann auch noch ein bisschen Background.
Und so. Jetzt die Frage, die Ausrichtung, ohne dass du jetzt was verrätst, weil ich, wie gesagt, ich möchte es gerne noch sehen, ist aber dann schon eher so psychologisches Drama oder in welche Richtung, wie würdest du es einstufen?
Beides. Also es sind wirklich Sachen passiert, die nicht nur im Kopf stattgefunden haben.
Ja, ich meine, es ist psychologisch Drama, so, ich sag mal, jetzt an allem ist die Kindheit schuld, überspitzt ausgedrückt.
Ja, nein. Nein. Also es hängt damit zusammen, aber nein.
Okay.
Die Mutter, aber sie hatte eine furchtbare Mutter.
Das ist im Piloten schon sehr, sehr sympathisch gewesen.
Ja, ich wusste jetzt nicht mehr so richtig,
was ich. Ja, also da wird dann erfahren wir kurz, also einen kleinen Ausblick in die Kindheit von Cora, also der Hauptdarstellerin, gespielt von Jessica Biel. Und sie ist, ich sage mal, 4, 5, 6, 7, 8, maximal 8 ist schon so alt. Und dann kriegen sie nochmal ein Baby, was natürlich schwächlich zur Welt kommt. Und die Mutter meint so, ja, du warst ein schreckliches Kind, du hast mir sämtlichen Lebensmut ausgesaugt. Und deswegen ist
das Kind. Und so in die Richtung geht das weiter. Genau.
Und das ist also sehr...
Und da wirklich die Familie und das Aufwachsen mit der Schwester, das spielt alles noch eine wichtige Rolle. Ja. Oder halt noch, nimmt noch, ja.
Richtig, bedrückend und belastend. Ja, für mich zumindest. Aber eine Sache, die ihr noch nicht erwähnt habt, und die fand ich äußerst interessant und äußerst spannend, und das kann man als Deutscher kann man auch stolz drauf sein, denn das Drehbuch oder das Originalbuch, der Roman, auf dem diese Serie basiert, geschrieben von Petra Hammesfahr, muss man nicht kennen, kannte ich bis dato auch nicht, ist aber eine deutsche Schriftstellerin. Das heißt also, die Drehbuchvorlage dazu ist das Buch Die Sünderin. Die gute Dame hat gefühlt, weiß ich nicht, 50 ist jetzt viel, aber relativ viele Bücher schon geschrieben. Und wie gesagt, hat jetzt 3-4 Verfilmungen. Und jetzt diese Verfilmung ist eben, wie gesagt, über den großen Teich gehüpft. Wie das immer so im Einzelnen klappt, ist mir ein Rätsel. So viele Auszeichnungen hat sie auch noch nicht bekommen, dass man da vielleicht darüber bekannt geworden ist. Sind eher so lokale, also hier, was hat sie? Rheinischer Literaturpreis, Siegburg, Wiesbadener, Frauenkrimipreis, Burgdorfer Krimipreis. Alles Preise, die man nicht unbedingt kennen muss. Wie gesagt, mir war die Frau auch unbekannt, aber ich finde es halt einfach spannend, dass eben eine deutsche Schriftstellerin einen Roman schreibt, ein Buch schreibt, das dann halt als Vorlage für so eine doch hochklassische Serie, die immerhin von NBC Universal Studios produziert worden ist und mit hochkarätigen Schauspielerinnen wie Jessica Biel besetzt und Bill Pullman dann verfilmt wird. Also das fand ich schon spannend, und ich habe mir, weil dieses Buch halt ein wenig älter ist, jetzt auch mal bestellt. Bei eBay kriegt man das quasi neu, schon für 2 Euro, wird einem quasi hinterhergeschmissen. Noch ist es nicht so sehr bekannt. Ich werde das Buch erst lesen.
Scheint ja Knüller zu sein.
Ja, ich weiß. Ja, das mag ja sein, aber immerhin ist das eine sehr spannende Serie. Und wenn man die Serie geguckt, ich habe den Piloten quasi gesehen und dann geguckt, worauf das basiert, und dann festgestellt, dass das eine Deutsche geschrieben hat. Natürlich dann wahrscheinlich mit dem lokalen Einschlag der deutschen Kriminalgeschichte, aber ich fand es halt einfach spannend. Ich werde das Buch erstmal lesen bei Gelegenheit und dann
dass das da in Leipzig am Kosbudener See spielt?
Ja, bestimmt. Das ist quasi meine Lebensgeschichte. Klappt ja nicht ganz, aber man muss das ja ein bisschen verfremden. Nee, aber ich fand es halt, also wie gesagt, eine unheimlich spannende Serie, die vielleicht am Anfang ein wenig schleppend anfängt, mehr so normales Familientrama, obwohl man relativ schnell merkt, dass da so alles nicht so 100% funktioniert, denn ich sage immer Jessica Biel, aber ihr wisst schon, wen ich meine, als Jessica Biel, bevor sie mit ihrem Mann schläft, erstmal noch ein paar Schlaftabletten einwirft und quasi während des Sex so mal kurz zwischendurch weggedöst gefühlt und dann irgendwelche Muster in der Tapete sieht, da gibt es ja auch die Frau hinter der gelben Tapete, so eine kleine Kurzgeschichte, die auch so mit, ich sag mal, ja, diesem psychischen Problem einer etwas labilen Frau spielt. Sehr zu empfehlen, schöne kleine Kurzgeschichte. Und ich dachte, das geht so in diese Richtung, aber trotzdem sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, alle Charaktere, die da mitspielen, der Ehemann ist ein bisschen nicht nachvollziehbar als Ehemann gut sein. Ich wüsste nicht, wie man da reagiert, wenn der Ehemann oder die Ehefrau plötzlich jemanden ersticht, aber man mag den ja trotzdem und der kapselt sich da so komplett ab, ist auch so ein Muttersöhnchen, was von Anfang an schon ein wenig unsympathisch ist.
Ja, aber es ist schon ein bisschen strange, wenn jetzt die Frau da einfach mal loszieht und einen absticht, dann würde ich auch ein bisschen komisch reagieren und glaube, mein Kind mal weghalten davon.
Ja, das Kind weghalten, aber dann so den Kontakt komplett abbrechen, ich weiß es nicht. Also ich sag,
das kann ich schon nachvollziehen. Das ist realistisch, denke ich mal.
Kommen wir mal hoffentlich nie in die...
Das ist ja auch vielleicht die erste Reaktion.
Also ja. Erstmal. Es wäre geschockt erstmal.
Abstand. Ja. Aber Alex, wie fandst du es? Du fandst es, glaube ich, auch nicht schlecht, oder?
Ja, ich fand es auch gut. Nee, hat mich auf jeden Fall auch... also ich habe dieselben Empfindungen gehabt wie der Erik. Erst so ein bisschen, komisch und dann doch geschockt, dass es dann so von 0 auf 100 auf einmal losging. Sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Ich habe auch schon nun die zweite Folge geschaut, wo ich dann persönlich sagen muss, nimmt ein bisschen ab von der Fahrt einfach, weil man dann natürlich verwöhnt ist von diesem Schocker-Element. Das ist dann natürlich dann in der zweiten Folge nicht mehr so. Auf der anderen Seite kommen da ein paar andere Sachen dann ans Tageslicht, peu à peu, wie du schon gesagt hast, mit diesem Kindheit. Das wird noch vertieft. Und dann der Bill Pullman gefällt mir auch sehr, sehr gut als Ermittler, der dann vermeintlich so ein paar Sachen raus, findet die dann aber doch irgendwie nicht wieder stimmen und doch alles so ein bisschen komisch ist. Also da muss man auf jeden Fall schon gut aufpassen bei der Serie, dass man da nichts verpasst, finde ich, weil da ist so viele Kleinigkeiten, wo man bestimmt aufpassen muss, um das ganz große Ganze dann zu verstehen. Aber auf jeden Fall von mir auch einen Daumen hoch und klasse Serie. Und ich werde auf jeden Fall das Ding auch zu Ende gucken, weil ich auch einfach wissen will, was da jetzt die Lösung des Ganzen ist, weil das ist doch sehr, das haben sie gut gemacht, das nimmt dich halt doch schon mit, du willst wirklich wissen, was da jetzt die Lösung ist, und das haben sie, finde ich, ganz, ganz, ganz gut gemacht, einfach die Spannung aufrecht zu halten. Und ja, also auf jeden Fall Daumen hoch, und deswegen habe ich auch 8 Punkte für diese tolle Serie gegeben.
Wird sehr großzügig mit Punkten.
Alex, ja, aber hat er noch 2 Serien geguckt. Aber Erik, kurze Frage, würdest du weiter gucken oder guckst du weiter? Wie ist es bei dir eigentlich?
Ja, mich interessiert das ja auch. Also ich werde auf jeden Fall mal noch so 1-2 Folgen gucken, und um dann zu sehen, ob das was ist oder nicht.
Mhm. Deine Punktzahl ist ja quasi so, ne, die schlechteste im Team.
Ja, naja, es muss sich noch entscheiden. Also das kann ich jetzt noch nicht so hundertprozentig, ob es was... Ja, dann sehen. Ich gucke mal noch ein bisschen weiter, und wie gesagt, es ist schon mehr als bei der anderen Serie mehr Interesse da.
So, Erik, und wie viele Punkte würdest du denn nun in dieser Serie geben? Oder wie viel hast du der Serie gegeben? Und guckst du
da sage ich ganz spontan 5 Punkte.
Nicht spontan, das hast du schon reingeschrieben. Bei mir sind es 8 Punkte. Alex, bei dir sind es?
8 Punkte.
Anne-Marie?
8.
Das ist eine relativ hochbewertete Serie. Und die IMDb sagt...
Und die IMDb?
Vielleicht sollte ich noch begründen, warum ich nur 5 habe, weil ich noch die nächsten Folgen abwarten will. Vielleicht schlägt mein Pendel auch noch in die höhere Richtung. Kann ich dann in der nächsten Folge oder in einer der nächsten Folgen dann sagen. IMDb hat eine Durchschnittswertung von 8,0 von 10 Punkten, und ja, verteilt sich mehr oder weniger so, dass die Alterspyramide umgekehrt ist. Das heißt, je jünger, desto besser gefällt es. Außer bei Female über 45. Die haben auch deinen Ausreißer hier drin.
Okay, damit liegen wir quasi gut im Durchschnitt, und deswegen muss man in diese Miniserie unbedingt mal reinschauen. Dann gibt es noch einen Kommentar zur letzten Folge, die wir aufgenommen hatten.
Und nächsten die, schon? Wow.
Ja, die sonst von Rocket Science, und der hat uns nochmal auf die, wir hatten das ja im Vorfeld schon mal ganz kurz angespielt, auf eine Serie hingewiesen, die ich auch fast aus den Augen verloren hätte. Mr. Mercedes, eine Serie, die Alex sehr, sehr mögen wird, in Anführungszeichen, weil der mochte nämlich die Buchvorlage, glaube ich, auch schon nicht. Du hast da als Hörbuch, glaube ich, gehört und fandst die nicht unbedingt.
Wie hieß das Hörbuch?
Na, Mr. Mercedes.
Ah.
Identisch.
Hast du wahrscheinlich gedacht, oh cool, da geht's um Mercedes, aber dann war es doch nicht so.
Hab ich oder? Nicht gehört. Nee,
können wir ja vielleicht im Nachhinein nochmal besprechen,
ja,
ob wir die besprechen werden oder nicht.
Ich bin sowieso die nächsten 4 Wochen raus, aber
ach so.
Oh ja, dann könnt ihr ja jeden schönen
ich
Scheiß
bin in 14 Tagen nicht da zur eigentlichen Aufnahme, insofern wird diese nächste Folge wahrscheinlich eine Woche später kommen als gewöhnlich, insofern macht euch da
mal. Oh, dann bin ich halt im Urlaub, müssen wir nochmal planen
vielleicht. Oh, dann wird es vielleicht schon wieder ein kreatives Herbstloch.
Dann machst du mal 3 Wochen alleine. Und
diese Startups in Berlin, dass die so viel Urlaub geben, das hätte ich auch nicht gedacht. Da.
Ich muss nochmal in die Sonne, das geht hier so nicht.
Erik, vielleicht machen wir dann in 14 Tagen oder 3 Wochen eine Mini-Folge, müssen wir mal schauen. Können wir
da gucken wir dann die guten Sachen.
Meinst du?
Schreiben. Genau.
Suchen wir uns die Guten raus, und dann, wenn die anderen da sind, die können wieder die anderen Sachen gucken.
So machen wir das. So, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ganz kurz, ich hab noch was.
Du hast noch was ganz kurz.
Natürlich.
Ja, natürlich.
Schon nur aus Prinzip. Nein, die Folge erscheint doch am Freitag, oder?
Ist anzunehmen.
Ja, dann alle, die natürlich immer zeitnah unserem Podcast hören, was gespannt davon ist, der Großteil von euch sein wird. Ich hoffe, wir sehen uns am Sonntag am Wahllokal.
Natürlich, das wollte ich am Anfang noch sagen. Und wie gesagt, schaut über den Tellerrand hinaus, und auch wenn verkürzte Aussagen manchmal logisch erscheinen, sind sie nicht immer sinnvoll. In diesem Sinne, geht wählen und macht denk von eurem demokratischen Recht. Wir gehen alle wählen, oder? Müssen wir da mal so sagen, oder? Müssen nicht sagen, was, sondern wir gehen alle wählen. Alex?
Auf jeden Fall.
Ja. Ich nehme das Big Mac-Menü, ja. Auf jeden Fall. Sonntag.
Auf jeden Fall irgendwas wählen, was dem Daniel irgendwie Glasfaser legt in seinem Dorf.
Wobei Telekom, die machen groß Werbung. Irgendwie müssen wir auch hier 100 Megabyte Dingsbums Glasfasernetz jetzt haben. Also,
100
nur
Kilobyte,
ich hab's.
100 Kilobyte haben sie dir gesagt.
Achso, 100 Kilobyte waren Kilobyte. Das. Ja, kann auch sein. Aber es war das Gute. 100 Kilo ist gut, ne?
Ja, ist gut. Kilo ist gut.
Okay, weiß ich Bescheid, werde ich das entsprechend kaufen. So, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Vermutlich mit einer Woche Verzögerung. Oder vielleicht sind es auch 2. Wir müssen mal schauen, wie der Erik und ich zusammenkommen.
Macht doch die Leute Internet nicht so schalu. Die werden schon merken, wenn hier was kommt.
Das ist anzunehmen. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
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 www.fortsetzungfolgt.net